In den letzten 10 Jahren hat sich so das Kommunikationsverhalten von vielen Menschen ziemlich verändert, so 10 Jahre ungefähr. Seit es so diese sozialen Netzwerke gibt, wie Facebook oder Wer kennt wen, wo man dann seine Webseite gestaltet und Bilder von sich hochlädt und man kann mit Leuten chatten und e-mailen und man kann da Freunde hinzufügen. Und manche Leute haben Freunde, die haben sie noch nie wirklich persönlich getroffen. Also so wirklich von Angesicht zu Angesicht. Sondern die kennen nur die Bilder und was die halt auf deren Webseiten haben und so ein bisschen hin und her mailen. Auch die Partnersuche von vielen hat sich verändert. Man fährt heute nicht mehr auf Freizeiten, um jemanden kennenzulernen oder besucht andere Gemeinden oder von mir aus geht ins Pub, sondern es gibt jetzt diese Online-Internet-Dating-Webseiten. Das ist wie so ein Katalog. Du machst dein Profil, stellst dein Bild rein, beschreibst, was du zu bieten hast und was du suchst und dann kannst du im Katalog blättern und gucken, ob du jemanden findest. Und dann da rummailen und zumindest bis zur ersten Verabredung kennst du diese Person gar nicht wirklich persönlich, mit der du da e-mailst. Und ich denke, oft gibt es da ganz schöne Überraschungen. Das Foto, was auf der Webseite steht, ist vielleicht vor 10 Jahren, 10 Kilo weniger. Und auch die Persönlichkeit ist ganz anders, als du dir es vorgestellt hast. Irgendwie so ein bisschen abstrakt, ne? Ich würde sagen, eine persönliche Beziehung hat eine ganz andere Qualität als so eine Online-Beziehung. Würdet ihr das auch sagen? Da gibt es eine größere Erkenntnis. Ich würde behaupten, du kennst jemanden nicht wirklich, bevor du den nicht persönlich getroffen hast und dem mal wirklich als Person gegenübergestanden bist, von Angesicht zu Angesicht und die Stimme gehört hast. Und da gibt es viel mehr Dimensionen in so einer persönlichen Beziehung, oder? Wenn du einen Menschen berühren kannst oder den in die Augen schauen kannst, die Stimme hören, die Betonungen, wie jemand etwas sagt. Nonverbale Kommunikation, da ist so viel mehr als einfach nur in so einer Online-Beziehung. Und so ähnlich können wir uns den Unterschied zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament vorstellen oder dem Alten Bund und dem Neuen Bund. Im Griechischen ist es dasselbe Wort eigentlich. Testament, Bund. Das Alte Testament ist wie so eine Webseite. Das Alte Testament enthält Bilder von Gott. Da sehen wir eine Feuersäule oder Wolkensäule zum Beispiel. Im Alten Testament haben wir Bilder oder Modelle von geistlichen Realitäten, Heiligtum, Opfer, Tempel. Aber mit sehr wenigen Ausnahmen eigentlich, denk an Abraham, Mose, Propheten im Alten Testament, vielleicht die Hohepriester. Mit wenigen Ausnahmen hatten die Leute aber nur sehr oberflächliche Erfahrungen mit Gott im Alten Testament. Konnten ihn nicht wirklich kennen, nicht wirklich so eine persönliche Beziehung mit ihm haben, so dass sie von Gott persönlich angesprochen waren. Sehr vieles war äußere Religiosität. Diese alttestamentlichen Riten, Gottesdienst, Vorschriften, die sie befolgt haben. So wie es auch die meisten Menschen heute, meisten religiösen Menschen heute kennen, einfach eine religiöse Beziehung. Ich würde sagen, auch die meisten, die sich Christen nennen, wir sagen Namenschristen zu denen, heute kennen nicht mehr als diese äußere, rituelle, religiöse Beziehung zu Gott. Sind nicht wirklich eingetreten in diesen neuen Bund, in eine persönliche Beziehung. Aber Jesus hat uns einen neuen Bund gebracht, neue Art mit Gott in Beziehung zu stehen, die alles verändert hat. Und da ist jetzt eine ganz neue Qualität in unserer Beziehung mit Gott möglich, eine persönliche Beziehung. Und der Unterschied zwischen einer rein äußerlichen religiösen Gottesbeziehung und einer persönlichen Gottesbeziehung durch Jesus Christus ist mindestens so groß wie der Unterschied zwischen einem Online-Date und einer persönlichen Begegnung. Und heute Morgen wollen wir uns ein bisschen ansehen, was der neue Bund ist und was der neue Bund uns gebracht hat. Wir sind im Hebräerbrief 8, in diesem zentralen Abschnitt des Hebräerbriefs, Kapitel 7 bis 10, der uns zeigt, was Jesus ist und was er für uns gebracht hat und dass das, was Jesus uns gebracht hat, unser Hohepriester, dass es besser ist als die alttestamentliche jüdische Religion und jede andere Religion natürlich auch. Der Schreiber des Hebräerbriefs zeigt Juden, Christen, die versucht waren, in der schwierigen Zeit Jesus zu verlassen und wieder zurückzugehen in ihre alte Religiosität. Er zeigt ihnen, wie töricht das wäre und wie schwerwiegend das wäre. Das letzte Mal im Kapitel 7 haben wir gesehen, dass Jesus ein Priester ist. Priester ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Jesus ist ein Priester, der besser ist als die alttestamentlichen Priester oder der alttestamentliche Hohepriester. Und wir haben da verschiedene Dinge gesehen, warum Jesus besser ist. Zum Beispiel, er stirbt nicht, er hat ewiges Leben, er ist ewig, er ist Gott, er ist sündenlos, er ist perfekt, er ist heilig. Kapitel 5, Vers 25, Kapitel 7 haben wir gelesen, daher kann er auch völlig erretten, die durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Wir werden uns heute noch ein bisschen mehr ansehen, was Jesus für uns getan hat. Aber Jesus ist der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen. Zumindest der einzige wahre Mittler, der nicht nur irgendwie Gottes Zorn über unsere Sünden kurzfristig besänftigen konnte, dass er uns nicht vernichtet, sondern der uns wirklich versöhnt hat und uns in eine Beziehung mit Gott gebracht hat. Und das ist ein Riesenunterschied, oder? Riesenunterschied, sagen wir als Beispiel, zum Beispiel in der Arbeit und in der Schule, wenn du irgendwas Riesiges verbockt hast, du hast was Schlimmes getan, sagen wir, du hast einen Fehler gemacht, was deiner Firma 100.000 Euro gekostet hat, oder du hast irgendwas geklaut in der Schule und bist erwischt worden. Es ist ein Riesenunterschied, ob du den Direktor oder deinen Chef nur irgendwie besänftigen kannst, dass der dich nicht feuert oder von der Schule rauswirft, oder im Gegensatz dazu eine liebevolle Beziehung zu dem Direktor oder zu dem Chef hast. Vielleicht ihn Papa nennen darfst und eine Vater-Sohn-Beziehung hast. Das ist ein Riesenunterschied, oder? Im Vers 22, Kapitel 7, wurde uns gesagt, dass Jesus der Bürger eines besseren Bundes geworden ist. Und im Kapitel 8, im Vers 1 haben wir nochmal eine Zusammenfassung. Die Hauptsache dessen aber, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät. Das heißt, zur Rechten Gottes des Vaters, als Mitherrscher mit ihm. Als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch. Das irdische Heiligtum, das Menschen aufgebaut haben nach der Anleitung Gottes, war ein Zelt, das Bundeszelt mit einem Vorhof, später der Tempel. Das war nur ein Schatten, ein Bild für die geistige Realität, für die Erlösung, die Gott durch Jesus bereitet hat. Ich finde es interessant hier, dass wir hier lesen, Jesus hat sich gesetzt zur Rechten des Vaters. Im alttestamentlichen Heiligtum, im Bundeszelt, da gab es keine Stühle, gab es keine Sitzgelegenheiten. Weil die levitischen Priester, die waren nie fertig mit ihrer Arbeit. Die konnten nie sitzen. Aber Jesus hat ein vollendetes Erlösungswerk gebracht, das fertig ist. Und er sitzt, zumindest bildlich gesprochen, zur Rechten des Vaters. Und auch wir können in ihm ruhen, von unseren religiösen Werken. Wir müssen und wir können uns auch gar nicht mehr zu Gott hinarbeiten, weil das hat Jesus für uns getan. Und so, wir können ruhen in Jesus. Im Kapitel 4 hat der Schreiber des Hebräerbriefs darüber gesprochen. Lass uns weiterlesen im Vers 3. Denn jeder Hohepriester wird bestellt, oder in der Neuen Leben-Übersetzung wird gesagt, und da jeder Hohepriester dazu eingesetzt ist, um sowohl Gaben also auch Schlachtopfer darzubringen. Daher ist es notwendig, dass auch dieser etwas hat, das er darbringt. Er reißt jetzt hier ganz kurz Themen an, die er dann später noch weiter besprechen wird. Das ist oft ein Muster in der Bibel, dass erstmal was gesagt wird und dann später wird es tiefer ausgeführt. Also das Erste, was er hier sagt, als Hohepriester braucht Jesus ein Opfer. Und darüber wird der Schreiber des Hebräerbriefs im Kapitel 9, Abvers 11 sprechen. Das schauen wir uns nächste Woche an. Und dann zweitens, das alttestamentliche Heiligtum und diese alttestamentlichen Opferriten sind nur ein Abbild für Jesu Erlösungswerk, das er für uns dargebracht hat. Das sehen wir weiter ausgeführt im Kapitel 9, Abvers 1. Auch dazu kommen wir nächste Woche noch im größeren Detail. Wir werden uns da nicht lang aufhalten heute. Vers 4, wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht einmal Priester, weil die da sind, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen. Und wer war das? Wer hat im Alten Testament den Priesterdienst ausgeführt? Genau, die Priester, Nachkommen Aarons, die aus dem Stamm Levis waren. Jesus war aus welchem Stamm? Juda. Genau, das war der Stamm der Könige, aber nicht der Stamm der Priester. Und nach dem alten Bund hätte Jesus gar kein Priester sein können oder wäre kein Priester gewesen. Jesus war eigentlich nie im Tempelgebäude drin. Er war immer nur im Vorhof. Wenn wir lesen, dass Jesus in den Tempel ging, ist er weitergegangen als bis zu dem Vorhof. Weil da hat es aufgehört für die Normalsterblichen, die nicht Priester waren. Vers 5, da heißt es hier, dass diese Gaben, die sie dargebracht haben, diese Priester, die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen, wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, das Zelt aufzurichten. Denn siehe, spricht er, das heißt Gott, dass du alles nach dem Muster machst, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Also es war wichtig, dass Mose dieses Bundeszelt, dieses Heiligtum im Alten Testament und diese Gerede ganz nach Gottes detaillierten Bauplänen anfertigen ließ. Wer Lust hat, sich da tiefer zu vertiefen, könnt im 2. Mose 25 bis 28 nachlesen. Irrsinnig spannendes Kapitel. Das spannende Kapitel der Bibel hat ja ganz genaue Bauanleitungen, wie dieses Heiligtum gebaut werden soll. Vielleicht für die Techniker unter uns schöner Text für eine stille Zeit. Aber es war wichtig, dass er dieses Heiligtum ganz nach den Anleitungen baut, weil diese Dinge geistliche Realitäten beschreiben. Die dienen dazu, die Menschen auf Jesus vorzubereiten, auf das, was er für uns getan hat. Reden wir vielleicht auch nächstes Mal genauer drüber, was diese Dinge im Einzelnen symbolisieren. Vers 6. Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, wie er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist. Besseren, einen höheren Bund, bessere Verheißungen. Im 2. Petrus 1, Vers 3 schreibt uns der Apostel Petrus, dass eine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat. Also er hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um ein christliches Leben zu leben. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, das ist Jesus, durch Jesus. Durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Also größere Verheißungen, die größten Verheißungen. Und was sind die, dass wir Teilhaber der göttlichen Natur werden können in Jesus? Dass Jesus uns durch seinen Heiligen Geist einen Teil von seiner Natur schenkt, ein neues Herz schenkt, dass er uns selbst verändert. Das ist unsere Hoffnung. Nicht äußere Religiosität, sondern dass Gott selbst in uns was bewirkt und dass er uns ewiges Leben schenkt, dass er durch uns lebt. So kommen wir später noch. Vers 7, denn wenn jener erste Bund tadellos wäre, so wäre kein Raum für einen zweiten gesucht werden. Also wenn der erste Bund perfekt gewesen wäre, dann hätte es keinen zweiten nötig gehabt. Was ist eigentlich ein Bund? Lass uns dann nochmal kurz drüber reden. Was ist ein Bund? Bund ist eine Abmachung. Ein Pakt, könnten wir sagen. Ein Vertrag, werden die Juristen sagen. Also ein Bund ist eine Abmachung. Es enthält Verheißungen, Versprechungen, Zusagen und Bedingungen. Also wenn ihr das macht, bla 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 bla, dann mache ich das. Wenn ihr das nicht macht, dann mache ich das nicht. Oder ich mache was, was euch nicht gefällt. Aber Bedingungen, Konsequenzen, Abmachungen, Pakt. Wenn wir einen Bund schließen, dann schreiben wir oft einen Vertrag und handeln uns die Dinge aus. Und es hilft dem Lenz und seinem Vater, nicht arbeitslos zu werden. Aber wenn Gott einen Bund gibt, im Fall Gottes, ist es nicht irgendwie eine gleichwertige Partnerschaft oder gleichwertige Parteien, die hier einen Bund aushandeln, sondern wenn Gott einen Bund gibt, dann gibt er ihn. Gott sagt, okay, hier ist das Ding. Ich schreibe den Bund, ich gebe die Verheißungen, ich stelle auch die Bedingungen und ihr könnt euch entscheiden, ob ihr eintreten wollt oder nicht. Also es ist nicht, dass wir unsere eigene Religion schnitzen, weil Gott einen Bund mit uns Menschen macht. Nee, er ist der Geber des Bundes und wir sind eingeladen einzutreten, wenn wir wollen. Aber Gott hat dem Volk seinen Bund nicht aufgezwungen. Das war freiwillig. Die sind freiwillig eingetreten, das Volk Israel, in diesen Bund. Wenn ihr mit mir mitlesen wollt, können wir mal nachlesen, wie das war im 2. Mose 19, Vers 5. Da sagt Gott, und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du, Mose, zu den Söhnen Israel reden sollst. Vers 7, also hier ist das Bundesangebot Gottes. Und Vers 7, darauf ging Mose hin, rief die Ältesten des Volkes zusammen und legte ihnen all diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Und da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Also sie treten ein in diesen Bund mit Gott und Mose brachte dem Herrn die Worte des Volkes zurück. 2. Mose 24 haben wir die ausführlichere Version. Wieder einmal kurz zusammengefasst und dann noch ein bisschen ausführlicher. Wer mitlesen will, 2. Mose 24 ab Vers 3. Mose erzählte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtsbestimmungen, vor allem die 10 Gebote. Und das ganze Volk antwortete mit einer Stimme und sagte, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn auf. Am nächsten Morgen aber machte er sich früh auf und errichtete einen Altar unten am Berg und 12 Gedenksteine nach den 12 Stämmen Israels. Dann sandte er junge Männer aus den Söhnen Israel hin, die brachten Brandopfer dar und schlachteten Stiere als Heilsopfer für den Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat es in Schalen, die andere Hälfte des Blutes aber sprengte er an den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sagten, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Darauf nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und sagte, siehe das Blut des Bundes, das der Herr auf alle diese Worte mit euch geschlossen hat. Also hat den Vertrag nochmal in schriftliche Form gebracht, mit dem Kleingedruckten. Und dann haben sie hier ein Denkmal gesetzt für diesen Bund und haben eine feierliche Zeremonie gefeiert. Und Mose hat, oder Gott hat durch Mose nochmal das Volk gefragt, wollt ihr das wirklich, wollt ihr wirklich eintreten in diesen Bund? Und das Volk hat gesagt, ja, alles, was der Herr geredet hat, das wollen wir tun. Und dem wollen wir gehorchen. Lass uns hier im Hebräerbrief weiterlesen. Vers 8. Den Tadeln spricht er zu ihnen: Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht nach der Art des Bundes, den ich mit ihren Vätern machte, an dem Tag, da ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie blieben nicht in meinem Bund, und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr. Das Alte Testament war ein toller Deal, war ein toller Bund, hatte ganz großartige Verheißungen. Gott hat ihnen gesagt, wenn ihr mir gehorcht, das war das Teil, die Bedingung an das Volk, wenn ihr mir gehorcht, dann werde ich euch das Land Kanaan geben und ich werde euch über alle Maßen beschenken und segnen. Wir können im 5. Mose Kapitel 28 danach lesen. Wer mitlesen will, 5. Mose 28, wir lesen ab Vers 1. Es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehorchst und du genau achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackerlandes und die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Gesegnet sein wird dein Korb und dein Backtrog, also alles, was du tust, wird gesegnet sein. Sagt dann weiter, ihr werdet Sieg haben über eure Feinde. Vers 8, der Herr wird dir den Segen entbieten in deinen Speicher und zu allem Geschäft deiner Hand. Und er wird dich segnen in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Der Herr wird dich zu einem heiligen Volk für sich erheben, wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote des Herrn, deines Gottes, hältst und auf seinen Wegen gehst. Also Gott wird dir Überfluss geben an Gutem, an Erfolg, an Regen. Gott wird segnen. Überreiche Verheißungen. Und vieles in dem alten Bund sind irdische Verheißungen. Ich glaube, dass diese materiellen Segnungen symbolisch sind für die geistlichen Segnungen, die Gott uns gibt auch. Vers 15. Es wird aber geschehen, jetzt kommt der zweite Teil, also wenn ihr gehorcht, wenn ihr treu seid, dann werde ich euch segnen über alles, was ihr euch vorstellen könnt, hinaus, in jedem Bereich eures Lebens. Vers 15, es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst. Hier sind die Konsequenzen. Sodass du nicht darauf achtest, all seine Gebote und seine Ordnungen zu tun, die ich dir heute gebiete, dann werden all diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Verflucht sein wirst du in der Stadt und verflucht sein wirst du auf dem Feld. Verflucht wird sein dein Korb und dein Backtrog. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackerlandes, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Verflucht wirst du sein bei deinem Eingang und verflucht wirst du sein bei deinem Ausgang. Also wenn ihr treu seid, überreicher Segen. Wenn ihr untreu seid, im selben Maß Krankheit, Dürre, Not, Niederlagen vor den Feinden, Gefangenschaft, all diese Dinge werden aufgezählt. Vers 62, großer Sprung. Als ein geringes Häuflein werdet ihr übrig bleiben, statt dass ihr wie die Sterne des Himmels an Menge geworden wärt, weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorcht hast. Und es wird geschehen, wie der Herr sich über euch freute, euch Gutes zu tun und euch zahlreich werden zu lassen, so wird der Herr sich über euch freuen, euch zugrunde zu richten und euch zu vernichten. Und ihr werdet aus dem Land herausgerissen werden, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Also wenn ihr dem Bund untreu seid, dann gibt es eine Konsequenz, dann werde ich euch bestrafen und ich werde euch genauso aus dem verheißenen Land rauswerfen, wie die Kanaaniter vor euch, sagt Gott. Und das ist geschehen. Vers 9 hier im Hebräerbrief haben wir gelesen, sie blieben nicht in meinem Bund und ich kümmerte mich nicht um sie, sprach der Herr. Das Volk ist untreu geworden und Gott hat seine schützende und segnende Hand von ihnen weggenommen. Problem war nicht, dass Gott untreu geworden ist. Hey, er ist treu, er steht zu seinen Verheißungen, sogar zu denen, die Gericht und Züchtigung verheißen. Das Problem war, dass Israel untreu geworden ist. Und das ist schon sehr bald passiert. Ne? Mose stieg nochmal für 40 Tage auf den Berg hoch, um die Gebote handschriftlich von Gott zu empfangen. Und als er dann runterkam, war das Volk hier mitten in einer Riesenparty, hat ein Götterbild aufgestellt, was Gott ihnen verboten hatte, und hat eine perverse Orgie gefeiert, so wie die Heiden das mit ihren Götzen getan haben. Und Mose wurde zum größten Gesetzesbrecher aller Zeiten. Hat mit einem Mal alle 10 Gebote gebrochen, als er die Tafeln auf den Boden geschmissen hat und zerschmettert hat vor lauter Zorn. Und dann kam Gericht. Und ich habe die genaue Zahl im Kopf, aber einige Tausend sind da umgekommen. Und als Konsequenz hat Gott zu seinem Volk gesagt, ihr werdet nicht alle meine Priester sein. Sondern er hat die Leviten dann ausgesondert. Und da ist Trennung gekommen zwischen dem Volk und den Leviten. Und Leviten und den Priestern. Ihr seid nicht mehr alle Priester, ihr habt nicht Zugang zu mir, sondern ihr müsst über einen Mittler kommen jetzt. Und dann, wenn ihr die Geschichte Israels weiterlest, ist es eigentlich eine Geschichte von Murren und Rebellion und Untreue gegen Gott. Sie haben gemurrt in der Wüste, sie haben sich aufgelehnt gegen Mose. Und Gott war unheimlich geduldig. Sie sind ans verheißene Land gekommen, was Gott ihnen verheißen hat, und sie waren ungehorsam, sie haben sich geweigert, das Land einzunehmen, und dann sehen wir diese 40 Jahre in der Wüste, lange Zeit der Züchtigung. Und Gott war so geduldig mit dem Volk, über 800 Jahre lang. Immer wieder Propheten gesandt, gesagt, Leute, kehrt um zu mir, kehrt um auf den heilen Weg. Und dann, bis er sie letztendlich 70 Jahre lang aus dem verheißenen Land rausgeworfen hat, in die babylonische Gefangenschaft und vorher in die assyrische Gefangenschaft. Und Gott war ihnen gnädig und ein Überrest ist wieder heimgekehrt. Und dann haben sie Jesus, den Messias, abgelehnt, und Gott hat dann die Römer benutzt, um die Stadt und den Tempel zu zerstören und die Nation Israel endgültig unter die Nationen zu zerstreuen und den alten Bund endgültig den Garaus zu machen. Israel war unfähig, ihren Teil des Bundes zu halten. War ein guter Bund, hatte großes Potenzial, hatte Riesenverheißungen. Das Problem war, Israel war zu schwach. Sie konnten es nicht halten. Und wir sind nicht besser. Im Römerbrief 7 heißt es, dass die Gebote heilig und gerecht und gut sind. Das Problem ist nicht das Gesetz. Das Problem sind wir, die das Gesetz halten sollen. Wir sind zu schwach, wir können es nicht. Im Römerbrief 7 wird uns sogar gesagt, dass Gebote uns zur Rebellion anstacheln. Da ist irgendwas in uns drin, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wenn ich auf der Autobahn fahre und eine Geschwindigkeitsbegrenzung sehe, die keinen Sinn macht für mich und die mir nicht passt, dann denke ich mir nicht, oh, da hat sich jemand Gedanken gemacht, der schlauer ist als ich, der mich beschützen will. Nee, ich denke mir, hey, das ist total blöd, da ein 80er-Schild hinzustellen, macht überhaupt keinen Sinn und ich fahre so schnell weiter, wie ich vorher gefahren bin. Ich hoffe, kein Polizist hört diese Bibelstunde. Wir tun dasselbe mit Gottes Geboten. Und selbst wenn wir sie halten wollen, dann sind wir zu schwach und wir schaffen es nicht. Oder? Wie geht's dir mit der Zusammenfassung, die Jesus uns gegeben hat? Du sollst Gott lieben mit allem, was du bist und allem, was du hast. Du sollst deine Nächsten lieben, wie dich selbst. Oh, oh. Weißt du, ich bin aus mir selbst ein selbstsüchtiges Individuum. Hab nicht sehr viel Liebe für andere. Nicht viel Geduld. Nicht das, was es braucht, Gott zu lieben, meinen Nächsten zu lieben. Hey, ich brauche Erlösung. Ich brauche Veränderung. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass das alttestamentliche Gesetz uns nicht erlösen kann. Zweck des Gesetzes war nicht, uns zu erlösen, sondern uns zu Jesus zu treiben. Weil wir merken, wir schaffen es nicht, wir sind schuldig. Das Gesetz klagt uns an. Will uns zu dem neuen Bund treiben, den Jesus gebracht hat. Und diese ganzen Riten im Alten Testament, das alttestamentliche Heiligtum, die Opfer, das war nur eine Vorschau, eine prophetische, auf Jesus. Das alttestamentliche Gesetz sagt uns, du kannst dich nicht selbst retten. Du kannst dich nicht zu Gott hinarbeiten durch das Halten von Geboten oder irgendwelche religiösen Werke. Das packst du nicht. Bist nicht gut genug. Hast nicht die Kraft dafür. Altes Testament zeigt uns, du brauchst einen Retter. Du brauchst einen Stellvertreter. Du brauchst ein perfektes Opfer für deine Sünden. Und das alttestamentliche Heiligtum selbst ist eigentlich eine Erinnerung, dass der alte Bund uns nicht in die Nähe Gottes gebracht hat. Hat uns viel gelehrt, hat uns viel über Gottes Heiligkeit gelehrt und unsere Sündhaftigkeit. Kapitel 10, Vers 3 heißt es, dass es in diesen regelmäßigen Opfern ein regelmäßiges Erinnern an die Sünden gab. In dem Heiligtum wurde die Trennung sichtbar, die unsere Sünden gebracht haben. Die Menschen konnten nur in den Vorhof reingehen. Nicht in das Bundeszelt oder in den Tempel selbst. Nur die Priester durften in das Zelt reingehen. Ein Israelit, der kein Levit war oder kein Priester war, der durfte nicht selbst opfern. Der musste zu einem Priester gehen als einem Mittler. Und der ist dann für ihn zu Gott gegangen, so eine indirekte Beziehung. Aber selbst die Priester, die konnten nicht wirklich in die Gegenwart Gottes gehen. Ihr wisst, das Bundeszelt war geteilt in zwei Abschnitte. Da gab es einen Vorraum, der war größer, das Heilige, und dann gab es ganz hinten das Allerheiligste. Und es war geteilt, da war ein dicker, fetter Vorhang dazwischen. Und die Priester, die konnten nur in den vorderen Teil hineingehen. Und dann nur der hohe Priester durfte einmal im Jahr am Versöhnungstag in das Allerheiligste reingehen, wo Gottes Gegenwart war, symbolisch da war. Einer von vielleicht 3 Millionen Menschen. Einer einmal im Jahr. Ja, das Blut der Opfertiere hat die Sünden bedeckt, hat Gottes Gericht zurückgehalten. Die konnten da etwas über Gottes Heiligkeit und Gottes Barmherzigkeit lernen. Und die konnten sogar im Vorhof des Tempels oder des Heiligtums ihren Teil des Opfers essen, während Gottes Teil als Feueropfer in Rauch aufgegangen ist. Sozusagen auf gewisse Art und Weise Gemeinschaft auf Distanz haben, aber schwerlich können wir das eine echte persönliche Gemeinschaft und eine echte persönliche Beziehung nennen, was die Israeliten da hatten unter dem alten Bund. Vielleicht ein bisschen so wie eine Facebook-Beziehung, wie eine Online-Beziehung. Wir vergessen oft, wie unnahbar Gott eigentlich ist ohne Jesus. Für uns ist es so selbstverständlich, wir nehmen es selbstverständlich. Aber da ist Trennung da. Und das ist das Problem von äußerlicher Religiosität. Es lässt uns auch leer und unerfüllt zurück. Es ist wie eine Online-Beziehung. Doch eher abstrakt. Eher unbefriedigend. Im Gegensatz dazu, lasst uns lesen, wie der neue Bund aussieht. Hier im Vers 10. Denn dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel und nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Und wann hat Gott diesen neuen Bund gegeben? Ist sonnenklar, müssen wir gar nicht raten. Lukas 22, Vers 20, beim Abendmahl. Als Jesus mit den 12 Jüngern zusammen war, der Überrest von Israel, die 12 Gläubigen. Lesen wir nach dem Abendmahl, nahm Jesus den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Nicht länger das Blut von Opfertieren, das die Sünden bedeckt hat, sondern das Blut von Jesus, das unsere Sünden hinwegnimmt. Gott hat den neuen Bund eingesetzt, als Jesus für uns gestorben ist am Kreuz und für uns auferstanden ist. Und das Neue Testament ist nicht länger so wie im Alten Testament. Dieser Bund, der uns sagt, wenn ihr tut, dann tue ich. Wir hatten ein Problem mit dem Tun, mit dem Halten der Gebote. Das ist ein schlechter Deal für uns, wir sind zu schwach. Nicht länger, wenn ihr tut, dann tue ich, sagt Gott, sondern im neuen Bund heißt, weil Jesus für uns getan hat und weil du auf ihn vertraust, deshalb werde ich. Wegen Jesus werde ich dich adoptieren und werde dir vergeben und dich segnen. Und du hast Zugang zu mir und kannst Gemeinschaft haben. Der neue Bund beruht nicht mehr länger auf dem, was ich tue, sondern auf dem, was Jesus für mich getan hat. Man nennt es Gnade. Du kriegst das, was du nicht verdient hast. Nicht, weil du brav in der Bibel liest, wird Gott dich segnen, Gott dich annehmen. Wenn du deine 2 Kapitel jeden Tag brav liest, dann wird Gott dir zugeneigt sein. Nee, wenn du verpennst und deine stille Zeit vergisst, kannst du mit Gottes Segen rechnen und mit seiner Liebe und seiner Annahme rechnen, weil Jesus es für dich verdient hat. Nicht, weil du brav in den Gottesdienst gehst und Abendmahl feierst und diese Dinge tust, sondern wegen dem, was Jesus für dich getan hat. All diese anderen Dinge sind Vorrechte, die wir haben. Hey, wir dürfen Bibel lesen. Es ist wunderbar, dass wir Gottes Wort kennen dürfen und von ihm lernen dürfen. Es ist wunderbar, dass Gott zu uns spricht. Deswegen lesen wir in der Bibel. Nicht, weil wir müssen, um uns was zu verdienen. Und wir beten ihn an, weil er anbetenswert ist. Und wann wir dürfen an ihn denken im Abendmahl. Aber wir tun diese Dinge nicht, um uns irgendwas zu verdienen, um uns zu ihm hinzuverdienen. Seine Gunst zu erwerben. Nee, das hat Jesus für uns getan. Und das ist unheimlich befreiend für uns. Weil er es getan hat, wird Gott uns annehmen und segnen. Die Beziehung mit Gott, der Segen von Gott, ist nicht mehr länger abhängig von dem, was ich tue. Oder von dem, was ich leiste, sondern von dem, was Jesus für mich geleistet hat. Und ist nur mehr abhängig davon, dass ich Jesus vertraue. Und seht, was der neue Bund, und Jesus ist dieser Bund eigentlich, was er gebracht hat. Erste, was wir sehen, ist ein neues Herz. Im Vers 10 weiterhin. Diesen Bund wird er nach jenen Tagen schließen, spricht der Herr. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn. Und ich werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen Gott. Und sie werden mir Volk sein. Das erste ist ein neues Herz. Gott sagt, ich werde meinen Willen auf ihr Herz schreiben. Ich werde meinen Willen in deine Gedanken legen. Das ist eine Veränderung von innen. Schenkt uns eine neue Geburt. Und Gott schenkt uns ein neues Herz und er schenkt uns neue Wünsche. Und er verändert unsere Leidenschaften dahingehend, dass wir tief in unserem Herzen seinen Willen tun wollen. Hey, ich will Gott lieben, ich will Gott ehren, ich will Gott gehorchen. Und das ist eine riesige Veränderung, oder? Das ist etwas ganz anderes, als wenn ein Gebot von außen an mich herangetragen wird, das gegen meinen Strich geht. Was tue ich dann? Dann rebelliere ich. Vielleicht, wenn ich dazu gezwungen wäre, tue ich's. Wenn die Eltern sagen, wenn du dein Zimmer aufräumst, dann hast du Hausarrest, dann mache ich es halt. Aber es ist was ganz was anderes, als wenn das Gebot mit deinem Herzen übereinstimmt, oder? Wenn die Eltern sagen, räum auf und du sagst, ja, ich räume gern auf. Ich bin noch immer nicht an dem Punkt. Und ich sage, ja, ich räume gern auf, ich mag aufgeräumte Zimmer. Hey, danke, liebe Eltern, dass ihr mich ermutigt, das zu tun, was ich sowieso tun möchte. Was ganz was anderes. Und der Apostel Johannes sagt uns, Gottes Gebote sind nicht schwer. Warum? Weil wir jetzt so leben wollen, wie Gott uns sagt. Es stört mich, wenn ich nicht so lebe, wie Gott es von mir will. Und es ist wunderbar, wenn du Jesus liebst und wenn du mit ihm lebst, dann darfst du wirklich das tun, was du willst. Ist nicht wunderbar? Ist nicht ein guter Deal? Ist nicht cool? Der Heilige Geist legt mir seine Wünsche aufs Herz. Und wenn ich auf dem falschen Weg bin, dann überführt er mich und gibt mir einen heiligen Unfrieden. Und so, wir sind erlöst zu einer Beziehung, nicht länger zu Gesetzlichkeit. Ich brauche kein Gesetz mehr als Motivator von außen. Hey, Gottes Gesetz, Gottes Gebote ist eine Korrektur für mich. Das ist eine Feineinstellung, wenn ich Gottes Gebote lese für mich, aber ich weiß eigentlich in meinem Herzen, was richtig ist und was falsch ist und was Gott von mir möchte. Das ist eine Riesenveränderung, das ist ein gewaltiger Unterschied. Zweite, was uns der neue Bund gebracht hat, ist eine neue Intimität. Ich werde ihnen Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und nicht werden sie an jeder seinen Mitbürger und an jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie alle werden mich kennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Alle werden mich kennen. Nicht nur der Hohepriester. Nee, alle. In Jesus Christus können wir alle eine persönliche Beziehung mit Gott haben. Egal, ob wir Levi-Jeans tragen oder nicht. Alle. Egal, ob du ein Jude bist oder ein Heide bist, ein Deutscher, ein Türke, ein Araber, ein Österreicher, ein Amerikaner. Völlig egal. Egal, ob du religiös aufgewachsen bist, ob du katholisch aufgewachsen bist oder als Moslem oder ob du als Atheist aufgewachsen bist. Egal. In Jesus, wenn du zu Jesus kommst, kannst du eine persönliche Beziehung haben mit Gott. Und im 1. Petrus 2 sagt uns der Apostel Petrus, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Ihr seid ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Also in Jesus sind wir alle wieder Priester. Haben wir alle Zutritt zum Vater und können mit ihm Gemeinschaft haben. Können mit ihm reden, können von ihm hören. Können Freunde Gottes sein, können sogar Kinder Gottes sein. Das ist gewaltig. Ihr alle werdet mich kennen. Erzähl das einem Juden im Alten Testament. Das war was, was weit davon weg war. Ihr werdet mich kennen, sagt Gott. Wow! In Jesus können wir Gott kennenlernen. In Jesus können wir Gott kennen. Das ist, wonach mein Herz sich sehnt. Gott zu kennen, Beziehung mit dem lebendigen Gott zu haben, hey, das ist das Höchste im Leben. Johannes 17, Vers 3, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist die Qualität eines ewigen Lebens, Gott zu kennen, Beziehung zu haben und das nimmt kein Ende. Wir können ihn immer besser kennen, immer besser kennenlernen. Bekehrung ist erst der Anfang. Ist nicht das Ende? Hochzeit ist nicht das Ende einer Beziehung, ist der Anfang. Und dann kann man sich besser kennenlernen. Und so ist es mit Gott. Es gibt immer mehr von dem unendlichen Gott. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir uns nicht zufrieden geben mit dem Status quo in unserem geistigen Leben. Leute, das einzige Limit, was ihr euch setzt, das seid ihr selbst. Wirklich. Ich liebe diese Stelle im 2. Mose 33 und 34, wo Mose zu Gott sagt, ich möchte mehr von dir, Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott ist gewillt, ihm so viel von sich zu zeigen und so viel von sich zu geben, wie er nur irgendwie möglich ertragen kann. Ich mag das. Gott ist beziehungsorientiert. Er will sich uns offenbaren, er will uns beschenken. Er ist unsterblich verliebt in dich und mich. Er ist verfügbar. Wir sind diejenigen, die oft so beschäftigt, zu beschäftigt oder abgelenkt sind. Aber nicht Gott. Ich denke an Maria und Martha, diese zwei Schwestern, bei denen zu Jesus zu Besuch war. Und Martha hat gedient und gedient und Maria ist einfach zu Jesu Füßen gesessen. Und nicht, dass Dienen was Schlechtes ist, wenn wir es mit Jesus gemeinsam tun, aber Jesus sagt, Martha, Martha, du bist abgelenkt mit vielen Dienen. Mit Gottesdienst sogar. Du bist abgelenkt. Also begann sich zu beschweren. Hey. Interessante Gebete. Ne? Hey Jesus, sag meiner Schwester, dass sie mir helfen soll. Die faule. Du bist frustriert geworden. Und Jesus sagt sie, Martha, Martha Maria hat das bessere Teil erwählt. Du hast den Fokus verloren. Für dich ist es nur mehr tun, tun, tun wieder statt Beziehung. Und ich bin so Martha veranlagt. Meine Persönlichkeit. Es überführt mich. Bleib mal bei dem Bild vom Heiligtum. Wo siehst du dich im Heiligtum? Im Hof? Ja, super, du hast dich bekehrt. Du bist drin, du hast das geschafft. Das ist schön. Und dann gibt es noch ein ganzes Bundeszelt. Und es gibt da Priester. Oh, wow, wir können dem Herrn dienen. Ist es nicht wunderbar, Gott zu dienen, Mitarbeiter Gottes zu sein? Das ist begeistert. Das ist was, was mich antreibt, was mich begeistert. Ist das, wo du bist, wo du sagst, wow, ich bin so beeindruckt von Jesus, ich möchte ihm dienen. Aber es ist nicht das Höchste. Es gibt noch mehr, es gibt das Allerheiligste. In der Gegenwart Gottes zu leben, in der Gegenwart Gottes zu sein, seine Gemeinschaft zu genießen. Wo siehst du dich? Vorhof, im Heiligen oder im Allerheiligsten? Noch im Allerheiligsten hat Gottesdienst stattgefunden. In dieser intimen Beziehung. Das, was Gott für uns hat. Weiterer Punkt, den die Beziehung mit Gott uns bringt, ist, dass sie uns Kraft gibt, christliches Leben überhaupt erst zu leben. Weil Gott sagt, ich nehme in dir Wohnung und ich lebe mein Leben durch dich. Und wir, unser Fleisch ist noch immer schwach. Aus eigener Kraft kann ich nicht Gottes Gebote halten oder ein Leben leben, das Gott ehrt. Versuchen widerstehen. Lieben, statt selbstsüchtig zu sein. Geben, statt zu nehmen. Aber Jesus selbst, Gott selbst nimmt in mir Wohnung. Und er füllt mich mit seinem Heiligen Geist. Und er rüstet uns zu. Also wir haben ein verändertes Herz und wir haben eine neue Kraft. Ich meine, das Gebot war immer gut, aber was hilft ein gutes Gebot, wenn wir zu schwach sind, es auszuleben? Gott möchte es lustig ausleben. Das ist unsere Hoffnung. Dritter Punkt, letzter Punkt. Neuer Bund hat uns auch eine wirkliche Vergebung gebracht. Was bedeutet, jemanden zu vergeben? Es bedeutet, diese andere Person so zu behandeln, als hätte sie dir das Unrecht, was sie dir angetan hat, nicht angetan. Seht im Vers 12 hier. Denn ich werde ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihrer Sünden werde ich nie mehr gedenken. Nie mehr entgegenhalten. Nie mehr hochbringen, sagt Gott. Hey, dieses Thema ist gegessen. Das Thema deiner Schuld. Wow. Das ist die Grundlage dafür eigentlich erst, dass wir Gott kennen können. Gemeinschaft mit ihm haben können und ihm nahe sein können. Hey, unsere Sünden sind nicht nur irgendwie bedeckt wie im Alten Testament. Jesus hat sie wirklich weggenommen. Jesus hat dir deine Sünde wirklich abgenommen. Er hat am Kreuz dafür bezahlt. Und wenn jemand deine Schulden bezahlt, dann hast du sie nicht mehr, oder? Dann sind sie nicht mehr da, dann sind sie beglichen. Dann gibt es keinen Gläubiger mehr, der seine Hand aufhält oder der dir droht mit Gericht. Du bist versöhnt mit ihm. Das Thema ist erledigt, das Thema ist gegessen. Und das ist wunderbar. Hey, egal, was du getan hast, egal, wie schwer du gesündigt hast, egal, wie sehr du versagt hast, in Jesus kannst du echte, vollkommene, völlige Vergebung empfangen von Gott selbst. Und du kannst frei sein von deiner Schuld und von dieser Last, die die Schuld bringt. Du kannst versöhnt sein, du kannst wieder atmen, du kannst wieder leben. Man, so viele Menschen leben bedrückt, belastet von ihrer Schuld, von ihren Sünden, krank oft. Ja, und du musst nicht irgendwelche Rituale durchmachen, irgendeine Wallfahrt machen zu irgendeinem Tempel. Du musst nichts leisten. Das Einzige, was du tun musst, ist Jesus in dein Leben einladen und ihn anzunehmen als dein persönliches Opferlamm, als der, der für deine Schuld bezahlt hat und dich ihm anvertrauen. Zu ihm kommen und sagen, Jesus, ich bin ein Sünder, ich brauche deine Vergebung und ich glaube, dass du für meine persönliche Schuld bezahlt hast. Und ich möchte, dass das für mich gilt. Ich möchte nicht länger auf mich selbst vertrauen, auf meine Leistung, sondern auf dich allein. Komm in mein Leben und sei du mein Retter und veränder du mich. Ich will dir nachfolgen. Und ein super Deal. Sind wir nicht super gesegnet durch diesen neuen Bund, den Jesus uns gebracht hat, unser Hohepriester? Vers 13, indem er von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt. Was aber alt ist und sich überlebt hat, ist ihm Verschwinden nahe. Ich meine, das ist logisch. Wer einen neuen Bund gebracht hat, dann ist der erste veraltet. Und das ist ihm Verschwinden nahe. 70 nach Christus ist ihm ein Ende gesetzt worden. Hebräerbrief wurde offensichtlich kurz davor geschrieben. 70 nach Christus wurde der Tempel zerstört, die Geräte zerstört. Seitdem hat nie mehr jemand ein Opfer da dargebracht. Alte Testament, der Schatten, das Bild ist nicht mehr nötig, weil die Realität da ist, in Jesus. Und vielleicht habt ihr gehört, dass es Bestrebungen von verschiedenen Juden gibt, den Tempel wieder aufzubauen und diese Geräte wieder anzufertigen. Und es ist recht spannend, in Jerusalem ins Tempelinstitut zu gehen und diese Dinge zu betrachten, wie das alles ausgesehen hat. Schöne Illustration für das Alte Testament. Aber diese Bestrebungen, den Tempel wieder aufzubauen, die Opfer wieder aufzunehmen, hey, das ist nur weitere Rebellion gegen Gott. Das ist nur Fortsetzung der Ablehnung seines Messias. Und alle unsere selbstgerechten Bestrebungen, ohne Jesus zu Gott zu kommen, das kommt ihm eigentlich wirklich gleich. Leute, Gott wird nie wieder zu seinem alten Bund zurückkehren. Ist auch gar nicht wünschenswert. Der hat es nicht wirklich gebracht. Der konnte uns nicht erlösen. Ich persönlich habe überhaupt keinen Wunsch, wieder zurückzukehren zu irgendeiner Form von äußerlichen Religiosität. Ich möchte nie wieder ohne Jesus leben. Ich kann nicht mehr ohne Jesus leben. Ich fühle mich wie Petrus im Johannes 6, wo sich viele Menschen von Jesus abgewandt haben und dann fragt Jesus die Jünger und er fragt sie, wollt auch ihr weggehen? Und Simon Petrus antwortet dem Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist, der Messias. Jesus ist das Leben. Wenn du das Leben ablehnst, dann willst du den Tod. Und möge er für immer die Liebe unseres Lebens sein. Zum Schluss, ich habe an ein Lied gedacht, was wir in meiner Bibelschulzeit gesungen haben. Englisches Lied, ich habe es übersetzt. Im Lied heißt es, dass ich dein liebes Gesicht immer vor meinen Augen habe. Das ist mein Gebet. Mach es zu meinem starken Verlangen, dass es in meinem verborgenen Herzen keine konkurrierende Liebe gibt, dass kein konkurrierender Thron bestehen bleibt und dass ich nur dir diene. Das ist mein Gebet für uns. Und wenn du noch nie eingetreten bist in diesen Bund, in diesen neuen Bund mit Gott durch Jesus, möchte ich dich einladen, heute Morgen das anzunehmen. Jesus anzunehmen, das, was er für uns getan hat. Wenn dir klar ist, ich habe keine persönliche Beziehung mit Gott, ich bin vielleicht religiös, gehe in die Kirche, in die Gemeinde, aber ich bin nicht versöhnt mit Gott. Ich bin mir nicht sicher, dass ich ewiges Leben habe. Dann sprich irgendjemanden von uns an. Nachher, wir beten gern mit dir. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, helfen wir dir gerne weiter, soweit wir können. Aber es ist ganz einfach. Es ist ein einfaches Gebet, eine einfache Entscheidung. Vertrauen auf Jesus zu setzen, immer auf dich selbst. Und für uns andere, lasst uns Gott feiern. Lasst uns dankbar sein für das, was Jesus uns gebracht hat, und lasst uns das wirklich ausnutzen, diesen neuen Bund. Damit wir nicht irgendwie nur gesetzlich leben, irgendwie eine Arbeitsbeziehung, eine religiöse Beziehung, äußerlich Dinge machen, sondern wirklich von Herzen Gemeinschaft feiern mit Jesus. Unser Leben mit ihm leben und für ihn leben. Und dazu sind wir berufen. Es ist Beziehung, es ist Gemeinschaft, nicht Gesetzlichkeit. Amen. Vater, ich danke dir, dass du neuen Bund gegeben hast. Ich danke dir, dass du unser Herz verändert hast. Ich danke dir, dass du Beziehung und wirklich Nähe zu dir möglich gemacht hast, Gott in Jesus. Und darum möchte ich beten, Herr, lehr uns bewusst in deiner Gegenwart, bewusst unser Leben mit dir zu leben. Du bist wunderbar, Herr. Wir wollen dir Danke sagen heute Morgen. Wir wollen dich anbeten.